Hallo, ich bin Tinka vom Podcast Designermuschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Buss. Ja, ich befinde mich heute auf der Power to Drive, der Messe für Elektromobilität in München. Ich habe die Chance genutzt, mich hier nicht nur ein bisschen umzusehen, sondern auch einen Podcast aufzuzeichnen. Und hierfür habe ich heute als Gast den Lars Frieg. Er ist Geschäftsführer von der Garo E-Mobility GmbH. Und ja, was die Garo E-Mobility GmbH so macht, das wird er uns gleich hier erzählen. Hallo Lars.
Hi Markus, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir das heute zusammen hier den Podcast auf der Power to Drive aufnehmen können.
Ja Lars, wie immer zum Beginn von unserem Podcast, magst du dich kurz vorstellen und vielleicht auch nochmal kurz erläutern, was die Garo E-Mobility eigentlich ist, wo ihr herkommt?
Ja, mein Name ist Lars Frieg, bin jetzt seit fast einem guten Jahr Geschäftsführer bei der Garo E-Mobility GmbH, bin seit 7 Jahren in der Elektromobilitätsbranche aktiv. Bin jetzt kein Pionier, aber ich würde schon sagen, zumindest mal ein alter Hase oder einer der ersten Stunde. Ja. Also ursprünglich habe ich im Druck und Papier angefangen, dann in der Telekommunikation und dann habe ich bei der Innogy meine ersten Schritte in der Elektromobilität gemacht und dann über verschiedene Stationen, dann letztlich vor gut 10 Monaten hier bei der Garo die Geschäftsführung übernommen und baue jetzt zusammen mit dem Felix Kammerichs hier den Markt auf und wollen natürlich auch weiter wachsen.
Genau, dann hast du erwähnt, die Garo E-Mobility GmbH, sozusagen der Deutschland-Ableger, der ist jetzt relativ jung, das Unternehmen selber gibt es aber schon länger.
Ja, die Garo E-Mobility GmbH ist eine Tochter der Garo AB aus Schweden, ist ein schwedischer Hersteller für AC-Ladeinfrastruktur und hat seine Ursprünge im Electrification-Business gehabt. 1939 sind damit ersten Abzweigdosen quasi sehr innovativ und revolutionär auf dem Markt gestartet und bereits seit 2008 in der Elektromobilität jetzt tätig. Wir haben unter anderem einen Footprint in Finnland, Norwegen, UK, Irland, Polen und jetzt eben seit letztem Jahr auch mit dem E-Mobility-Business in Deutschland.
Genau, das heißt, Garo, selbst wenn er jetzt ein neues Unternehmen für Deutschland ist, eigentlich schon eine lange Tradition in Skandinavien mit Ursprung ja in der Elektrotechnik. Also da kommt entsprechend viel Know-how mit. Ja, jetzt seid ihr nach Deutschland gekommen. Deutschland ist ja nicht so ein ganz einfacher Markt, was Normung und so weiter angeht. Dafür aber ein großer Markt. Ja, wie sieht's da aus? Welche Ziele habt ihr euch denn hier für den Markt vorgenommen?
Ja, hast du natürlich schon direkt, sage ich mal, angesprochen. Wir haben viele Normen oder Unterschiedlichkeiten zum Rest von Europa, angefangen beim Eichrecht. Ich denke, das ist so das leuchtendste Beispiel, wie wir das doch hier auch anders machen. Und deswegen ist es der Garo eben auch wichtig gewesen, dass wir direkt zum Start hin auch Produkte haben, die eichrechtskonform sind, damit wir eben hier auf dem Markt auch gemäß der Richtlinien auch eben direkt agieren können. Was haben wir uns vorgenommen? Klar, wir wollen natürlich insgesamt als Gruppe ein führender Hersteller für den Bereich AC Destination Charging werden. Und für Deutschland gilt das natürlich auch. Müssen wir natürlich jetzt Step für Step aufbauen und in den Markt kommen. Und das sind so jetzt unsere ersten Schritte, natürlich auch die Marke bekannt zu machen, die Produkte bekannt zu machen und eben Visibilität zu erzeugen.
Mhm. Genau, du hast gerade erwähnt, so AC-Charging, Destination-Charging ist so euer Fokus. Du hast schon das Eichrecht genannt, das ist ja immer so eine große Hürde, die man nehmen muss, wenn man hier zumindest ja, im öffentlichen Bereich tätig sein will. Was für Use Cases seht ihr denn so? Ausschließlich die öffentliche Ladeinfrastruktur oder seht ihr noch andere Bereiche, die jetzt für euch besonders spannend sind?
Ja, wir sind sowohl im öffentlichen als auch eben im halböffentlichen Bereich aktiv. Also halböffentlich ist irgendwie so alles das, was am Ende des Tages sich auf Firmenparkplätzen bewegt, aber natürlich auch in Tiefgaragen, in der Wohnungswirtschaft, alles da, wo man eben, sag ich mal, einen Zugang benötigt. Wir sind aber auch mit unserem 43 kW AC-Ladeprodukt im Bereich des Depotladens unterwegs. Vor allem Truck Charging, überall da, wo ein 43 kW AC Onboard Charger verbaut ist, das sind für uns Lokationen, die spannend sind. Aber natürlich können unsere Boxen auch im Heimladecase angewandt werden, klar. Mhm. Aber wir fokussieren uns mit dem Destination Charging vor allem auf die halböffentlichen, öffentlichen Bereiche und das Depotladen.
Mhm. Ja, jetzt hast du gerade schon einen sehr spannenden Punkt angesprochen, das Truck-Charging. Da denkt man ja meistens jetzt schon irgendwo in Richtung Megawatt-Chargen. Da haben wir ja auch mal eine Podcast-Episode drüber gemacht. Die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Aber das ist ja doch ein anderer Use-Case, wenn ich im Depot lade und wo ich ja im Zweifel auch gar nicht so leicht da so ein Megawatt oder mehrere hundert Kilowatt Ladeleistung hinbekomme. Ja, wie seid ihr da rangegangen? Also AC-Laden, 43 kW, ist ja im PKW-Bereich spielt es ja eigentlich keine Rolle. Im Truck-Bereich gibt es einige Hersteller, die das anbieten. Ja, oder habt ihr da so ein bisschen einen Einblick, warum sich dann die Hersteller für einen AC-Laden entscheiden, anstatt vielleicht zu sagen, ja, ich baue halt irgendwie DC-Infrastruktur auf?
Ja, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden. Und wir haben so in den letzten, oder vor allem ich auch in den letzten Wochen in den Gesprächen festgestellt, dass gerade da, wo auch lange Standzeiten im Truck-Bereich entstehen, dass eben da das AC-Laden über Nacht eine durchaus effektive Variante sein kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal an die urbanen Verteiler-Trucks denken, ja, alles, was im kommunalen Bereich Richtung beispielsweise Müllabfuhr passiert und wo eben dann auch über Nacht geladen werden kann. Ja. Also diese Fahrzeuge fahren ja nicht die ganze Zeit an der Stelle. Also überall da, wo es keine Reichweitenprobleme gibt und lange Standzeiten entstehen, ja, da kann man das wunderbar einsetzen, weil es eben kosteneffizient auch ist.
Genau, inwiefern meinst du, ist es kosteneffizienter? Weil theoretisch könnte man ja auch sagen, gut, der Betreiber, der holt sich eine DC-Wallbox, gibt's ja hier auch, sieht man auch auf der Messe hier mit 30, 40 kW oder was auch immer, hat dann grundsätzlich die gleiche Anschlussleistung. Warum sollte er dann eine AC-Lösung nehmen?
Ja, also erstens ist es natürlich kostengünstiger, ja, und zweitens ist es auch so, dass man oftmals dann nicht so die Netzanschlusskapazitäten benötigt, wie jetzt beispielsweise im DC-Charging.
Ja? Also zumindest, wenn ich dann höhere Leistungen spielen will.
Klar, ja, unbedingt,
ja. Ja. Mhm. Kannst du so ein bisschen umreißen, was so eure Kunden sind oder habt ihr schon Kundengespräche geführt? Seid ihr ja noch relativ jung auf dem deutschen Markt? Wie sieht es vielleicht auch in, was vielleicht auch spannend ist, in anderen Ländern aus? Wie wird das in Skandinavien beispielsweise gesehen?
Das Thema AC?
Genau, das Thema AC-Laden.
Also es ist natürlich so, dass gerade in den skandinavischen Ländern, Schweden, das ganze Thema AC-Charging im öffentlichen Bereich eine viel größere Relevanz spielt als noch bei uns. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, der überwiegende Teil der AC-Ladeinfrastruktur, die wir heute in Deutschland haben, ist natürlich auch AC-basierend. Mhm. Ja? Also insofern glauben wir schon, dass das eine wesentliche Rolle spielen wird. Und ganz persönlich kann ich sagen, ich glaube, dass wir das ganze Thema Rollout AC-Charging in Zukunft auch noch viel stärker in den Mittelpunkt rücken werden in Deutschland. Das glaube ich ganz sicher.
Okay. Was stellst du dir da vor? Also welche Szenarien denkst du da? Wo ist noch viel Potenzial? Wo wollt ihr da reingehen?
Also grundsätzlich, wo ich Potenzial sehe, ist das ganze Thema Park and Ride. Wir sprechen insgesamt betrachtet ja von einer Mobilitätswende, die umfasst ja nicht nur, ich sag mal, den PKW-Verkehr, das umfasst ja, sag ich mal, ein ganzes Ökosystem. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass bei Park-and-Ride-Parkplätzen ein großer Bedarf bestehen kann. Dann glaube ich, dass auf Parkplätzen in urbanen Räumen bei Discountern, ja, oder bei Supermärkten, dass das ein ganz spannender Case ist, wenn man auch über Nacht dort laden und parken kann, ja. Und dann natürlich Wohnungswirtschaft. Nicht jeder hat die Möglichkeit, ein eigenes Haus mit einer Ladeinfrastruktur zu versehen. Von daher glaube ich, dass in der Wohnungswirtschaft und auch in Tiefgaragen, also generell überall dort, wo lange geparkt werden kann, dass das noch verstärkt in den Fokus rücken wird.
Also das heißt, du hast so ein bisschen ein Plädoyer oder du rechnest damit, dass einfach die Parkplätze grundlegend stärker elektrifiziert werden, damit man dann letztendlich ja einen PKW über Nacht laden kann. Grundsätzlich reichen da ja auch relativ geringe Anschlussleistungen aus, um ein einzelnes Fahrzeug wieder zu laden, weil die Standzeiten ja relativ hoch sind.
Ja, ich würde jetzt nicht nur sagen, also ich würde jetzt nicht von einem Plädoyer sprechen in dem Sinne, sondern ich würde vielmehr sagen, wenn wir das ganze Thema Elektromobilität und Mobilitätswende in den Alltag der Menschen integrieren wollen, dann müssen wir da Ladeinfrastruktur schaffen, wo geparkt bzw. auch wo gelebt wird und wo es einfach auch überzeugend ist zu laden. Ich glaube, das ist ganz wichtig an der Stelle.
Welche Kunden seht ihr da? Weil wenn ich jetzt so mit den großen CPOs spreche, die jetzt die High-Power-Charger überall in die Autobahnen zu stellen, die sagen ja ganz klar, nee, wir machen eigentlich nur noch High-Power-Charging, da haben wir einen hohen Energiedurchsatz, damit das amortisiert sich schneller für uns als viele AC-Lader. Es gibt auch jetzt gerade, wir sind im Stuttgarter Raum, ja, beheimatet, die ENBW hat da viele AC-Ladesäulen erst aufgestellt, die haben sie jetzt teilweise verkauft an andere Betreiber und sie wollen auf jeden Fall nicht mehr weiter darin investieren. Das scheint ja so ein bisschen ja eine andere Meinung dann zuzugeben oder schließt sich das eigentlich nicht unbedingt aus?
Naja, also du hast natürlich schon den Business Case jetzt ziemlich deutlich und klar angesprochen und klar, auch davor kann man sich nicht verschließen. Die Frage wird am Ende des Tages sein, wie du schon gesagt hast, wer wird da aufbauen? Ich glaube, dass das ein Business Case werden kann, aber natürlich nicht, wenn ich eine Ladestation AC in Straße X und die zweite in Straße Y aufbaue. Ich glaube schon, dass ich auch da AC-Ladehubs aufbauen, dass die aufgebaut werden müssen. Aber nochmal, ich glaube auch nicht daran, dass es nur AC oder nur DC wird. Ja, ich glaube, es muss immer ein guter Mix sein und es gibt Lokationen, wie beispielsweise Supermärkte, die ich schon angesprochen hatte, wo natürlich Publikumsverkehr ist. Da brauche ich dann natürlich, wenn ich eine Stunde einkaufen gehe oder eine halbe, brauche ich DC-Charging. Aber ich habe eben auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, über Nacht, wenn dieser Parkplatz zugänglich ist, AC-Laden anzubieten. Und ich glaube, aus der Kombinatorik aus von beidem kann durchaus ein spannendes Geschäftsmodell auch entstehen. Aber klar, am Ende des Tages wird man sich auch vielleicht nochmal die Frage stellen müssen, ob man so ein AC-Deutschland-Ladenetz benötigt, wie man das jetzt für DC hat. Mhm. Die Frage will ich aber nicht beantworten. Ich glaube aber trotz alledem, um AC oder generell Elektromobilität attraktiv zu machen, brauchen wir schon positive Anreize nochmal. Mhm. Definitiv. Und ein klares Commitment auch.
Mhm. Wer würdest du denn erwarten, wer jetzt da am ehesten dann die AC-Infrastruktur oder wer eure Kunden sein werden? Das wird ja wahrscheinlich jetzt nicht die großen HPC-Betreiber sein, sondern ja, wer wird das dann sein?
Ja, wir sehen heute ja auch schon, also Stadtwerke jeglicher Couleur sind da ja auch schon wahnsinnig aktiv und total intensiv dran, so eine Ladeinfrastruktur aufzubauen. Und ich glaube auch schon, dass das weiterhin der Fall sein wird. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass es durchaus Unternehmungen im Wohnungswirtschaftsbereich gibt, die da einen Business Case drin sehen, über die Ladeinfrastruktur eben dann auch Strom zu verkaufen. Ich glaube schon, dass sich da noch wirklich Geschäftsmodelle entwickeln werden. Und dann kommt ja vielleicht auch irgendwann das ganz große Thema Vehicle-to-Grid zum Tragen. Die Technologie gibt es ja. Ich glaube, da müssen wir jetzt einfach im Smart-Meter-Rollout vorankommen und dann ist das, denke ich, auch nochmal ein durchaus veritables Geschäftsmodell, Strom auch wieder ans Grid zurückzugeben.
Mhm. Ja, wenn du das schon ansprichst, dann gehe ich davon aus, dass eure Wallboxen auch schon Vehicle-to-Grid ready sind. Das heißt, sie können, wenn das Fahrzeug einen Onboard-Lader hat, der bidirektional arbeitet, davon gibt es ja jetzt noch nicht so viele, aber soll zumindest langsam kommen, dass die über eure Wallboxen oder eure Ladesysteme dann auch ans Netz zurückgreifen
können. Das ist dann die Zukunft sozusagen.
Mhm. Ne? Aber grundsätzlich, wer jetzt sozusagen von euch eine AC-Lademöglichkeit installiert, der wird das potenziell nutzen können. Ja, es gibt ja Stimmen, die behaupten, Das AC-Laden, das wird künftig keine große Rolle mehr spielen. Warum? In jedem Fahrzeug ist ja heute ein Onboard-Lader drin, damit man den Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln kann im Fahrzeug. Und das natürlich auch einerseits ganz praktisch ist, weil damit kann ich an jeder Steckdose irgendwie laden. Aber natürlich für die Autohersteller ist das so ein bisschen ein Dorn im Auge, denn so ein Onboard-Lader, der kostet Geld, der hat ein gewisses Gewicht, der hat einen Bauraum, das will man am liebsten rausschmeißen. Und wenn man jetzt natürlich ein bisschen in die Zukunft guckt, dann könnte man auch sagen, gut, wenn jetzt jeder eine günstige DC-Wallbox zu Hause hat, dann wäre das ja auch kein Problem, dann lädt man halt direkt mit DC. Wie siehst du die Situation? Also ich meine, du hast jetzt hier schon sehr für AC plädiert. Was würdest du dem entgegnen?
Ich glaube, unabhängig von der technischen Diskussion, die da stattfindet, ja, die auch seine Berechtigung hat, werden wir, wenn wir heute von heute an fünf Jahre nach vorne schauen, eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen im Markt haben. 10 Millionen, 12 Millionen, 13 Millionen, 15 Millionen, die Zahlen sind ja beliebig, sage ich mal. Das werden wir auch nicht wissen an der Stelle. Fakt ist aber, wir werden dann eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen, die nicht klein ist, mit AC-Onboard-Chargern im Markt haben. Und die werden ja auch, sollen ja auch noch geladen werden. Von daher glaube ich, dass generell das eine Diskussion ist, die man führen kann, aber gerade relativ wenig zielführend ist, weil die Realität sind AC-Onboard-Charger und ist AC-Charging. Ja, von daher bin ich, glaube ich, ganz fest daran, dass das in der Zukunft sicherlich auch noch eine bedeutende Rolle spielen wird. Ob wir in 5, 10, 15 Jahren so eine Ausphasung haben, ich kann das nicht. Ich kann das nicht sagen. Ich bin kein Hellseher. Aber derzeit, glaube ich, ist das eine Diskussion, die wenig zielführend ist an der Stelle.
Sprich, da ist so ein bisschen das Motto, jetzt schauen wir uns mal die Ist-Situation an, weil ja der Markt ist eh so schwer zu prognostizieren, wenn man 5 Jahre zurückguckt, was man sich für heute vorgestellt hat, da wird man in vielen Sachen auch daneben gelegen haben. Sprich, ihr bleibt erstmal beim AC-Laden. Ich denke, das ist auch realistisch, ja, wie du es schon sagst, de facto ist heute jedes Fahrzeug mit einem AC-Lader on board ausgerüstet. Reines DC-Laden spielt aktuell, zumindest wenn dann, für die Langstrecken-Lkw eine Rolle. Du hast jetzt gerade auch schon erwähnt, im ja, typischen Verteilerbetrieb, dann ist wohl ist auch im Lkw durchaus AC-Laden ein interessanter Use Case.
Und auch vielleicht nochmal da, dass ich da immer, ich glaube trotz alledem, in jedem Fuhrpark, auch beim Depotladen, hat DC seine Berechtigung. Ja, also wenn ich mal eine Notverladung habe oder ich irgendwie schnell mit einem Fahrzeug wohin muss, das hat alles seine Berechtigung, definitiv.
Aber am Ende macht's halt dann auch der Mix aus beiden, wie du es ja auch schon für den Supermarktparkplatz so ein bisschen skizziert hast. Ja, jetzt seid ihr ja auch ziemlich schnell hier nach Deutschland gekommen, direkt mit einer eichrechtskonformen AC-Ladelösung. Eichrecht hört man immer wieder, es ist durchaus ein Thema, was nicht ganz so einfach ist, da das, ich sag mal, das Prüfsiegel zu bekommen. Wie habt ihr das hinbekommen, dass ihr dann doch so schnell was anbieten könnt und wie schätzt du das ein? War das jetzt ein Sonderaufwand nur für Deutschland oder hilft euch das auch so in der Weiterentwicklung der eurer Produkte?
Ja, ich war jetzt natürlich nicht initial und direkt in den R&D-Themen mit dabei, aber klar, das Prüfsiegel zu bekommen, die Eichrechtszertifizierung, das ist schon eine Strecke, die man gehen muss, die natürlich auch mit einer Menge Aufwand verbunden ist, gar keine Frage. Hat uns das geholfen im Markt? Ja, hilft das dem Markt? Wahrscheinlich auch. Ich meine, letztlich ist es ja auch für den Verbraucher, sage ich mal, einfach eine Sicherheit zu wissen, wie viel Strom habe ich tatsächlich geladen, wie viel Strom ist geflossen. Ja? Hilft uns das für andere Märkte? Aktuell, wenn ich drauf schaue, gibt es diese Eichrechtskonformität oder dieses Siegel, diese Zertifizierung so in einer anderen Form bisher in Österreich. Von daher für den Markt hilft es uns natürlich auch, wobei man da auch nochmal Zusatzzertifizierungen oder Zusatzdokumente erfüllen muss. Ob andere Märkte jetzt wirklich im Detail irgendwann hingehen werden und sagen werden, wir setzen Eichrecht so um mit einer Transparenzsoftware und einem Zähler, das kann ich nicht sagen. Fakt ist aber, sollte das passieren, dann haben wir natürlich diesen Prozess schon mal durchlaufen und dann würde es uns auch helfen. Aber ich bin nicht Ich könnte jetzt nicht sagen, dass jetzt die und die Länder werden das demnächst so umsetzen. Aber ich weiß, dass sicherlich das ein oder andere Land mal drauf schauen wird und sagen wird, okay, wie können wir denn hier eine gewisse Rechtssicherheit herstellen? Definitiv, klar.
Das Eichrecht ist ja auch relativ teuer, oder die Eichrechtskonformität herzustellen, merkt man meist noch im Listenpreis. Ihr bietet eure Ladestation aber auch ohne Eichrecht an oder immer mit Eichrecht, weil ihr speziell diesen Use Case seht, oder?
Naja, in Deutschland bieten wir es immer mit Eichrecht an, es sei denn, ein Kunde wünscht ganz explizit, dass ihm der MID-Zähler ausreicht. In den anderen Ländern, Schweden beispielsweise, da reicht eine MID-Zertifizierung, um eben Abrechnungsprozesse zu erfüllen. Insofern gehen wir dann natürlich nicht mit dem Eichrecht rein. Aber für den deutschen Markt, immer da, wo wir im öffentlichen, halböffentlichen Bereich unterwegs sind, da müssen wir unsere eichrechtskonformen Lösungen platzieren. Ja, und überall da, wo Wallboxen vielleicht auch mit MID-Mieter ausreichen, da gehen wir dann mit einem MID-Mieter ans Rennen.
Ja. Alles klar. Dann das, vielen Dank für deine Insights und zu deinem Standpunkt hier zum AC-Laden, dass das noch eine ganze Weile eine Rolle spielen wird, dass das vielleicht auch noch sehr viel Potenzial hat, das wir noch heben müssen. Ja, wie sich das entwickelt, du hast gesagt, man kann so schwer gerade in die Zukunft schauen, aber wir werden das natürlich weiter beobachten und ja, wünschen euch doch viel Erfolg jetzt hier beim Marktstart in Deutschland.
Ja, Markus, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut, hat mir auch viel Freude gemacht und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau so.
So machen wir es.
Alles klar. Danke dir.
Ciao.
Hallo, ich bin Wiebke und ich nutze meine Stimme für die Demokratie, damit eben nicht nur gemeckert wird über die da oben, sondern damit ich mitgestalte, wie wir leben. Und ich finde, wir sollten alle mal drüber nachdenken, wofür wir eigentlich sind und wofür auch du ein Zeichen setzen kannst. Wir leben in einem Land, in dem so vieles eben nicht selbstverständlich ist. Dass wir in Frieden leben, dass wir unsere Meinung frei äußern können, dass wir Menschen helfen, die in Not sind und ja, dass wir unsere Stimme eben Parteien geben können, die sich auch weiterhin für Demokratie einsetzen. Also, ich gehe wählen, du auch. Gib der Demokratie deine Stimme.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Treu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.